einen Migrationshintergrund? Kommst du oder deine Eltern aus einem anderen Land? Möchtest du dich besser verstehen? Dann mach dich mit uns auf den Weg.
Hier sprechen wir über alles rund um Mama mit Migrationsgeschichte. Du hörst Interviews, wir schauen auf den wissenschaftlichen Diskurs und vieles mehr.
Unser Ziel ist es, dich auf deinem Weg zu inspirieren und wir freuen uns, wenn du ihn ein Stück mit uns gehst.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nah und Doch so Fern. Hallo Merangez.
Hallo lieber Maya, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Ja, heute ist ja die dritte Folge und heute soll es um meine Geschichte gehen, die sich sehr unterscheidet von Merangez' Geschichte, aber ja, wir fangen einfach an.
Aber auch spannend. Jede Geschichte ist
spannend. Jede Geschichte ist spannend, das stimmt.
Sehr spannend. Okay, dann starte ich mal, Maya, dich zu interviewen. Maya, du hast ja auch einen Migrationshintergrund. Erzähle bitte, wie kam es dazu?
Ja, also das unterscheidet sich, wie eben schon gesagt, ja ganz stark von deiner Geschichte. Ich bin ja in Deutschland geboren. Meine Mutter ist Deutsche. Die ganze Familie stammt aus der Gegend Niederrhein, westliches Ruhrgebiet. Und mein Vater ist Palästinenser. Die Familie hat auch eine Fluchtgeschichte. Sie sind 1948 nach Jordanien gegangen. Und seitdem lebte die Familie dann. 1961 ist mein Vater in jungen Jahren, er ist 1938 geboren, nach Deutschland gekommen, um hier zu studieren. Ein Freund von ihm, Jordanier, war schon hier und hat seine zwei besten Freunde auch hierher geholt. Die Idee war vorher anders. Mein Vater träumte immer vom Medizinstudium in Kairo. Und dann sagte der, nein, komm doch nach Deutschland. Hier nach dem Krieg war ja, es gab viele freie Studienplätze. Die Leute hatten viel Interesse daran, dass Menschen kamen auch zum Studium. Und dann ist er 1961 nach Deutschland gekommen und hat dann später hier meine Mutter kennengelernt.
Interessant. Und hast du denn je die Heimat deines Vaters besucht?
Ja, also als ich jünger war, sind wir oft nach Jordanien gefahren. Mein Vater, als er im Krankenhaus gearbeitet hat, da hatte er die normalen Urlaubszeiten. Also das waren ja 6 Wochen im Jahr. Und ich glaube nicht, dass es jedes Jahr so war, aber in meiner Erinnerung sind wir jedes Jahr 3 Wochen nach Italien gefahren, um am Strand zu liegen. Und 3 Wochen nach Jordanien, um die Familie zu besuchen. Das Witzige war noch, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber in meiner Erinnerung war es so, dass wir anfangs immer zuerst in Italien waren und dann braun gebrannt nach Jordanien kamen. Das war aber, fand meine Oma nicht so schön. Und dann haben wir das später geändert, sind wir erst hier kalkweiß nach Jordanien und dann von da 3 Wochen.
Warum hat sie das nie so schön empfunden?
Ja, ich weiß nicht, also heute ist das bestimmt anders, aber damals war es ja auch, glaube ich, noch so ein bisschen, also wenn man dann so braun gebrannt war, dann bedeutet das auch so, dass man ja irgendwie draußen arbeiten muss.
Ah ja, stimmt.
So. Das ist dann auch immer so.
Ja. Also in meiner Heimat ist das auch so, die braun gebrannte Frauen, ganz oft sind das die, die Baumwolle pflücken oder irgendwie auf dem Feld arbeiten.
Ja, genau. Also das hat sich ja auch, das ist jetzt so viele Jahre her, das ist heute schon anders, aber damals war das ein bisschen so der Eindruck und wir kamen halt ganz entspannt aus dem Urlaub am Strand an der Adria, wo wir jedes Jahr hingefahren sind. Ja, genau.
Also das wie alt warst du, als du zum ersten Mal die Heimat deines Vaters besucht?
Ich glaube, meine Mutter war mit mir schwanger, als sie zum ersten Mal dahin gefahren ist.
Ach, schon so im Bauch.
Im Bauch, genau. Und dann, aber tatsächlich war es so, dass mein Vater, als ich ungefähr, ich weiß auch nicht, so 8 Jahre war, 10 Jahre, irgendwie sowas, hat er eine Praxis aufgemacht. Der hat ja vorher im Krankenhaus gearbeitet und dann hat er sich selbstständig gemacht. Und wenn du aber selbstständig bist, hast du nicht mehr 6 Wochen Urlaub im Jahr, schon gar nicht, wenn du gerade dir eine Praxis aufbaust. Mhm. Also so richtig entspannter Urlaub war eigentlich immer Italien. Dann sind wir als Familie nicht mehr alle zusammen so oft nach Jordanien gefahren. Genau. Aber trotzdem, ja.
Danach gibt es viel Action, ne? Bei den Familien ist das so.
Das ist schön, aber
Ich
kann man.
meine, das ist ja tatsächlich so. Wenn du so einen Familienurlaub machst, dann ist es ja nicht eine reine Erholung. Du liegst am
Ja,
Strand und
ja.
dann es wird für dich gekocht. Du gehst zum Essen ins Hotel und ansonsten und abends läufst du einmal durch das Städtchen, wo wir da immer. Es war jedes Jahr dasselbe. Wenn du die Verwandten besuchst, dann sind da natürlich ganz viele Gespräche. Es gibt vielleicht Probleme. Ich kann mich erinnern, wir waren ständig auf einer Hochzeit. Irgendwie, wir waren andauernd, also in meiner Erinnerung als kleines Kind waren wir andauernd auf einer Hochzeit. Von Leuten, die ich ja auch gar nicht kannte, so, ne? Es war schon
Das ist
böse.
aber egal, so ist das so.
Genau. Die Familien sind ja riesengroß. Als mein Vater dann die Praxis übernommen hat, war das natürlich für meine Mutter auch eine Belastung, die da auch ja, sich viel eingebracht hat auf ihre Art und Weise und dann auch noch eine Ausbildung gemacht hat. Meine Mutter hat eigentlich was anderes gelernt und sie ist dann hat eine Ausbildung als Arzthelferin dann noch gemacht, als wir ganz klein waren. Die hat nachts die Texte, die sie lernen musste, aufgesprochen auf eine Kassette, was es damals alles noch so gab, und hat dann, wenn die uns tagsüber durch die Gegend gefahren hat zu irgendwelchen Terminen, hat, da mussten wir es immer hören, wir wollten es nicht, aber meine Mutter musste die Sachen ja irgendwie lernen. Also,
Total praktisch.
bitte?
Total praktisch.
Praktisch für meine Mutter, aber es war irgendwie, das war eine sehr anstrengende Zeit und von daher war natürlich irgendwie auch das Interesse aller groß, dass man, wenn man im Urlaub ist, einfach total entspannt ist, ohne irgendwelche Verantwortung oder so. Also ich glaube, so war das dann. Mein Vater ist ja immer oft noch hingefahren, hat dann auch zum Beispiel meinen Bruder, der noch nicht in der Schule war, mitgenommen, weil konnte man auch zu Zeiten fahren, wenn keine Ferien waren und so. Also von daher, es war schon auch immer Kontakt da. Heute bin ich mit meinen Verwandten bei Facebook befreundet. Zumindest mit meiner Cousine und deren Kindern oder einer Tochter.
Und wie war es damals für dich, als du da warst, mit der arabischen Sprache?
Ja, wir konnten kein Arabisch. Also mein Vater war viel weg. Er hat mal im Krankenhaus immer sehr, sehr lange gearbeitet. Also es war, und da war das schwer. Mein Vater hat immer so ein bisschen gesagt, aber wenn die Mutter nicht die Sprache spricht, ist es sehr, sehr
Das
schwer,
ist schwer.
wenn man nicht die ganze Zeit so damit in Kontakt ist. Also meine Mutter war auch sehr viel beschäftigt und so, trotzdem war das was anderes. So. Also ich kann mich erinnern, als kleines Kind waren wir immer sehr lange wach. Wir hatten nicht dieses um 8 Uhr liegen wir im Bett wie alle anderen. Also es ging dann schon in Richtung Bett, aber wir haben dann nie geschlafen. Mein Vater wollte immer, dass er uns noch mal sieht, wenn er dann nach Hause kam. Aber aus dem Krankenhaus war das dann meistens um 10 und eben nicht um 6 oder so. Vielleicht würde der das alles ganz anders darstellen. Aber so ist meine Erinnerung. Wer weiß, wie es wirklich war, so, ne? Genau.
Hast du mal eine Situation erlebt in Heimat deines Vaters oder in Deutschland, wo du als Kind dann verstanden oder realisiert hast, es ist ein bisschen anders als in Deutschland?
Ich kann mich jetzt an keine konkrete Situation erinnern, aber es ist ja völlig anders. Die Gerüche, die Geräusche, die Sprache, die Art, wie man miteinander umgeht. Ich weiß, meine Oma, die hat uns immer so die, ne, so als Zeichen der Zuneigung so die Wange so umgedreht. Kennst du das? Und das tut
Ja, klar.
extrem, wenn ein
Das
Kind
ist so
jetzt.
Begrüßungsritualen. In meinem Heimatland, man wird geküsst. Also ich hatte auch schon rote Wangen gehabt.
Genau. Also viel geküsst, was man hier gar nicht so kennt, ne? Aber das wird ja schon auch gemacht. Ich finde das auch schön. Ich knutsche meine Kinder auch die ganze Zeit ab. So. Aber auch mal dieses mit der Wange, und das tat mir echt weh. Also als Kind fand ich das irgendwie nicht so schön. Aber heute mache ich das genauso. Und da waren halt viele, ja, Riten, Traditionen, die einfach ganz anders waren. Von daher war das schon immer so. Du kamst ja in eine ganz andere Welt, die
Ist
eigentlich
dir
gar nicht
etwas,
damit zu tun hat.
entschuldige, dass
Nee,
ich dich
bitte.
unterbrochen habe, entschuldige, ist dir etwas da in Erinnerung geblieben? Oder so besonders immer noch hängt in deiner Erinnerung?
Mein Vater hat einen guten Freund, der ihn hier hingeholt hat. Er hat Architektur in Deutschland studiert und ist auch wieder zurückgegangen nach Jordanien. Und
Der
ich kann mich
Hassan.
erinnern, bitte?
Der Hassan.
Nein, Sufjan.
Ach so.
Hassan nicht. Sufjan. Sufjan Tell. Sufjan, und der ist zurückgegangen nach Jordanien und er hatte 5 Töchter oder so. Also, dass die Erinnerungen, die mir immer noch im Kopf hakt, ist so aus. Aber das hätte genauso sein können in Deutschland. Deshalb ist das nicht so was, was sich so unterscheidet, ist, dass wir einmal in einem Sommer da waren und da gab es so ein Gewinnspiel. Und wenn man irgendwie so Eis am Stiel da kaufte, dann konnte man, wenn man so und so viele Dinger von irgendwas hatte, dann hätte man irgendwas gewonnen. Und ich erinnere mich, dass wir ohne Ende dieses Eis am Stiel gegessen haben. Weil wir immer dachten, wir könnten da, wer weiß nicht, was gewinnen. Und nachher war uns schlecht und wir mussten immer die Eltern mehr an, noch anbetteln, dass wir bitte noch mehr von diesem Eis am Stiel da kaufen konnten. Aber das, und wie wir da draußen immer rumliefen, es war ja sehr warm. Also das ist so eine Erinnerung, aber das hätte eins zu eins hier genauso laufen können. Also das ist, Kinder sind ja immer gleich. Und also ich kann bis heute bis 10 zählen auf Arabisch, weil das ist ja sowas, das haben uns die Kinder ja dabei gebracht. Ne? So ein paar Sachen, die man einfach hat. Ich glaube, was eher für mich war, ich war dann ganz lange nicht in Jordanien und dann war ich beruflich mal in Amman und dann habe ich mir ein paar Tage freigenommen und bin danach zu meiner Familie gefahren. Meine Eltern waren auch dabei. Meine Tanten lebten immer noch in demselben Haus, das ich auch kannte. Und als wir da ankamen, das war wie irgendwie 30 Jahre vorher. Also ich weiß nicht, da ungefähr 30 Jahre, knapp 30, 25, irgendwie so lange war es ja her, dass ich da gewesen war in dem Haus und meine Tanten live gesehen hatte. Und ich konnte mich an alles erinnern. Ich wusste, die
Kam
Möbel sind
alles
da und
zurück.
da anders. Ja, alles kam zurück, alles. Weil wegen, also die, wie gesagt, die Gerüche, die Geräusche, die Art und Weise, wie die sich bewegten, wie die waren. Ich wusste genau, welche Möbel verändert waren, was immer noch gleich war. Also es war so interessant, weil das war, als ob es erst 3 Monate her gewesen wäre. Das war ganz, ganz interessant für mich.
Also du bist ja ein Mensch, der zwischen zwei Kulturen interagiert. Hast du das nicht so empfunden? Weil in deiner Familie kommen ja zwei Kulturen aufeinander.
Als Kind fand ich das ganz schlimm. Das war für mich tatsächlich richtig schrecklich. Ich weiß, also ich bin halt am Niederrhein aufgewachsen, in einem kleinen Dorf. Und da waren lauter junge Familien. Und das war für mich nicht, also es war schön, das war so eine super, super schöne Zeit. Also ich erinnere mich, das war irgendwie auch so meine Kindheit. Wir waren die einzigen, also und nicht die einzigen, sondern es war noch eine andere, die da lebte und die auch mit mir in die Schule ging. Wir waren gleich alt. Deren Mutter war Portugiesin. Aber alle anderen waren wirklich rein deutsche Familien und auf dem Dorf war das eben auch so. Natürlich hatten wir immer Kontakt über meinen Vater und Leute, die der kannte, die zum Beispiel bei der jordanischen Botschaft arbeiteten oder einer seiner besten Freunde, der in Deutschland auch geblieben war und auch eine Deutsche geheiratet hatte und auch bei der Botschaft arbeitete und so. Da hatten wir schon auch Kontakt, aber das waren für mich ja fremde Leute, die in meinem Alltag waren Deutsche. Und es war als Kind schwer. Also ich weiß noch, dass man schon auch, mich hat nie jemand darauf angesprochen, es war auch nie offen, aber ich weiß, dass immer im Hintergrund sowas schlummerte von wegen, also dein Vater ist ja Ausländer, du bist nicht so, weißt du, so in so Gefühle. Du bist eigentlich, gehörst du gar nicht so hundertprozentig hierhin, wie das bei Kindern aber auch normal ist. Sobald irgendeine Sache nicht ist bei allen anderen Kindern, fühlt man sich nicht so zugehörig. Aber ich weiß, dass ich das als Kind ganz schlimm fand. Und da habe ich, ich kann mich erinnern, dass ich früher, dann habe ich zu Gott gebetet am Abend, dass ich morgens aufwache und mein Vater ist wenigstens Italiener. So. Also, aber einfach, weil für Kinder sind ja sehr, sehr empfänglich für so Dinge. Und was ist,
Sie spüren
wie sind alle
sowas.
anderen? Und man möchte auf gar keinen Fall anders sein als alle anderen. Das ist
Ja,
ja.
das ist Othering, heutzutage, also ich habe jetzt ein neues Wort auch gelernt. Othering, das ist wohl, wenn dir gezeigt wird, du bist anders, du gehörst nicht zu uns.
Ich weiß gar nicht, ob das jemals jemand gemacht hat. Oder ob das aus mir alleine rauskam. Ich
Und
weiß, was ich meine. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß, da waren manchmal Sachen, aber die haben mich, glaube ich, nicht betroffen. Ich meine, ich bin ja auch ein Mädchen und Mädchen sind ja auch meistens sehr angepasst, obwohl ich glaube gar nicht, dass ich so angepasst war. Aber,
Aber das Gefühl hattest du.
naja, ich hatte das Gefühl, irgendwie ist ja doch hier was anders. Obwohl wir sämtliche Traditionen, also ich meine, eigentlich haben wir ein sehr, sehr deutsches Leben immer gelebt. Also wir haben immer Weihnachten gefeiert, wir haben immer Ostern. Also ich bin eigentlich im christlichen Kontext aufgewachsen. Und wenn ich sage, ich habe zu Gott gebetet, war das der christliche Gott. So, weil das, ich kannte ja auch eigentlich nichts anderes. Weil wir waren nicht getauft. Aber alle anderen doch. Und ich komme vom Niederrhein, das sind alle katholisch. Alle gingen mit 9 zur Kommunion. So, ne? Und dann alle kriegen, da kriegst du ja Geschenke, dann kriegst du so viele Geschenke und so. Dann willst du natürlich auch, dann denkst du, warum bin ich nicht, warum habe ich das jetzt nicht? Warum habe ich jetzt keine Geschenke? Das sind dann immer so Sachen, die, aber sowas betrifft Kinder einfach. Jetzt im Nachhinein betrachtet finde ich das gar nicht schlimm. Im Gegenteil. Also, als ich erwachsen war, war die Situation ja, da konnte ich ganz anders, da konnte ich auf einmal sehen, was das auch für einen Wert hat, ne? So, hat ja einen viel weiteren Horizont. Das ist was
Eine
ganz anderes.
Bereicherung.
Ja, man hat also wirklich einen viel weiteren
Wann hast du
Horizont.
das gemerkt? Was hat dir geholfen, das zu verstehen, dass das alles, was diese Interagieren zwischen zwei Kulturen eine Bereicherung für dein Leben ist?
Ich glaube, als ich studiert habe, als ich ins Studium gegangen bin. Ich bin ja dann tatsächlich ins Ausland gegangen. Ich war nach dem Abitur erst mal 1,5 Jahre an der amerikanischen Universität in Paris und habe da internationale Beziehungen studiert und bin von da dann nach Amerika gegangen, nach Washington D.C., wo ich das Studium dann auch beendet habe. Und weil dort so viele Menschen waren, sowohl in Paris als auch nachher in D.C., die auch aus der ganzen Welt kamen, die zum Teil ganz andere Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, da war das zum ersten Mal so richtig klar, dass es ein unglaublicher Vorteil ist. So. Als ich nachher bei der UNO gearbeitet habe, habe ich so gemerkt, es war für mich sehr einfach, mit den Leuten gerade aus den arabischen Staaten oder auch aus Afrika, da finde ich, sind sehr viele Ähnlichkeiten, also nicht unbedingt kulturell, aber so in der Umgangsart. Es war für mich sehr, sehr einfach und ganz natürlich, in diesen Kontexten zu agieren. Und dann denkt man ja auch so, ja, das ist halt, weil du das alles schon kennst, ne? Weil du, seit du klein bist, das alles schon mal erlebt hast.
Das ist selbstverständlich, ne? Man wird dann
Genau.
eigene interkulturelle Kompetenz bewusst, ne? Wie bereichernd das für einen ist.
Genau.
Schön, sehr schön. Maja, hattest du, also wir wissen, dass sehr viele Menschen, also ich weiß das auch von mir aus, dass man Probleme hat mit eigener Identität. Man sucht sie. Manche haben Identitätskrise. Hattest du das auch?
Also, ich glaube, jeder Mensch macht das. Jeder Mensch macht das durch. Und wahrscheinlich ist es nochmal anders, glaube ich, wenn man so denkt, oh Mann, was bin ich jetzt? Bin ich jetzt reine Deutsche? Nein, das stimmt ja so nicht. Oder bin ich jetzt, ich bin auch keine Araberin. Also, weiß ich, so gut kenne ich mich in der Kultur nicht aus und ich spreche auch nicht die Sprache. Das ist halt schon, das ist ja weder das eine noch das andere. Das stimmt. Also, aber ich glaube trotzdem auch, dass jeder Mensch so eine Identitätsfindung ja hat. Man wird so, geboren in der Familie rein mit den Werten und so weiter, die man hat. Und irgendjemand hat mir neulich erzählt, war das Gerald Hüther oder keine Ahnung, und so ein Neurobiologe hat gesagt, Entwicklung bedeutet ja nur, ich entwickle mich, also ich wickle mich raus aus dem, was ich in der Familie gelernt habe, um als der Mensch zu stehen, der ich selber bin, so ganz allein. Ich glaube, diesen Prozess müssen alle Menschen machen, egal ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht. Und das ist schon, also für mich so, dass es eben nicht dieses hundertprozentige gibt und dass ich mich vielleicht noch mal auf eine andere Art und Weise finden musste. Aber ich glaube, also ein bisschen denke ich, ich bin ja sehr interessiert immer an allem, was mit Internationalität zu tun hat. Und das ist vielleicht sowas, was sich daraus ergeben hat. Also ich war mit der
Offenheit,
Fisch im Wasser, als ich bei der UNO gearbeitet habe. Auch als ich in den USA gelebt habe. Das war aber nicht, weil da lauter Amerikaner um mich rum waren, die natürlich auch aus allen möglichen Ländern kommen. Das ist das Schöne, glaube ich, daran in den USA, weil gerade in Washington D.C. waren ja ganz viele, die selber aus dem Ausland gerade kamen. Und wo das im Grunde, wir waren ja alle so erste Generation, also wir waren nur Studenten, aber so, ne, wir waren da zusammen und wir kamen woanders her. Und das ist unheimlich angenehm. Also das finde ich bis heute eine ganz wichtige Sache für mich. Und ich fühle mich mehr zu Hause. Es ist für mich viel einfacher.
Ja, also ich merke, dass es mir auch so geht. Ich finde es total angenehm, wenn es um mich herum Multikulti wird. Sehr interessant und spannend.
Ja.
Total spannend. Dann habe ich Neugier und Offenheit und will kennenlernen, fragen, dies und das. Also sehr spannend, finde ich.
Ja, das empfinde ich auch so auf jeden Fall. Ja, genau. Das ist, aber das ist, und das ist auch echt ein Geschenk. Also das kann ich jetzt so als Geschenk empfinden. Auch diese unterschiedlichen Ansichten, ne? So dieses, ich höre die Nachrichten hier und dann kriege ich vielleicht noch eine andere Perspektive eben aus einem anderen Land und das einzuordnen und zu gucken, wie stehe ich dazu? Habe ich auch eine Meinung? Habe ich vielleicht keine Meinung? Gucke ich mir das vielleicht an? Ist es überhaupt wichtig, eine Meinung zu haben? Oder betrachte ich einfach nur die Dinge aus so einer, ja, nicht aus so einer Distanz, aber immer so diesen, zu wissen, es gibt viele Perspektiven. Und die eine ist nicht unbedingt richtiger als die andere. Das finde ich.
Ich denke auch, also in der Theorie wissen wir ja alle, ne, dass eine Sache hat mehrere Perspektiven. Aber ich denke, wenn man so interkulturell aufwacht, das realisiert man so ganz stark mit jedem Zentimeter eigenes Körpers, dass es verschiedene Seiten gibt, verschiedene Perspektiven und kann sich so leicht hineinversetzen.
Und ich glaube, was auch immer so eine, also jetzt aus meiner persönlichen Geschichte, was ich als unglaublich wichtig empfinde, ist so, mein Vater hat uns immer gesagt, die Geschwister sind die wichtigsten Menschen in eurem Leben. Ich bin so aufgewachsen, das habe ich immer so gehört. Also was das jetzt bedeutet, weiß ich auch nicht. Aber andere Leute haben wahrscheinlich dieselbe Art von Beziehung zu ihren Geschwistern. Aber ich, und ich erzähle das genauso meinen Kindern und ich empfinde das als unglaublich wichtig. So dieses Familie ist der Kern.
Familienzusammenhalt, ja, das mache ich auch mit meinen Kindern und habe das auch aus meiner Kultur mitgebracht. Familie ist alles. Ich beobachte auch bei meinem Mann, das ist so schön, wenn irgendetwas passiert, also Krankheiten oder Freude, alle sind sofort da. Man ist so umhüllt mit Fürsorge und Vorsorge. Also, drumherum ist man so im Schutz.
Ja, aber ich frage mich, eigentlich ist das ja nichts, was so eine kulturelle Sache ist. Das ist ja eigentlich bei jedem Menschen so. Ich habe so einen Podcast, nee, nicht Podcast, ist eigentlich ein YouTube-Kanal, aber die machen auch einen Podcast. So eine Familie, die haben ganz viele Kinder in den USA. Und die Frau sagt das auch immer. Die sagt so, ja, aber Familie ist doch der Kern. Wer steht, wenn ich krank bin und ich bin im Krankenhaus, da kommt aber nicht Hinz und Kunz, mit denen ich bei Instagram connected bin oder wie auch immer. Oder irgendwelche Leute, keine Ahnung, die Kollegen oder entfernte Bekannte, sondern die Familie, das sind die, die dann wirklich da sind. Und das gilt ja für jeden. Das ist eigentlich nichts Kulturelles, sondern
Nee, es ist individuell tatsächlich, finde ich auch, weil in meinem Heimatland gibt es auch Familien, die diesen Zusammenhalt, gibt es wenig, aber die gibt es, die den Zusammenhalt nicht pflegen. Das passiert auch.
Ja, aber
Und
das zu tun, finde ich an sich eine unglaublich wichtige Sache. Also das selber zu tun, ne? Auch in der eigenen Familie, dafür zu sorgen, dass da wirklich eine starke Verbindung ist. Also wir haben hier Streit und Mordschlag und keine Ahnung, sind die lautesten in der ganzen Gegend, ich brülle rum
haben
alle.
wir
Und
auch
dass aber irgendwie meine kleine Tochter schreit, weil sie einer wieder geärgert wird von einem ihrer Brüder. Also das ist nicht so, als ob alles immer nur so harmonisch ist oder so.
nee,
Aber das
nee.
ist eigentlich egal, es ist einfach das
Es ist
Wichtigste.
egal, man kann heute sich streiten. Nach einer Stunde, wenn man braucht, ist man für einen da. Das ist egal. Und Streit, finde ich, gehört auch dazu. Das ist offene Kommunikation mit allen Emotionen, die dazu gehören.
Als ich noch ein Kind war, war das sowieso anders. Da war das viel, viel schwieriger, wenn du irgendwo warst, wie ich auf dem Land, wo ganz, ganz wenige Kinder ähnliche Erfahrungen hatten in ihrem Leben. Da musste man ja irgendwie so total gucken. Und ich kann mich erinnern, dass es viele Dinge sehr, sehr anstrengend waren. Aber ich glaube, das hatte auch eher mit mir zu tun, wie ich als Person so war. Also, dass ich vieles so als also stressig empfunden habe und dann aber selber auch von der Persönlichkeit ja so bin, dass ich da so voll mit reingehe und nicht mich zurückziehe, sondern dann bin ich auch gleich vorne mit dabei im, keine Ahnung, im Getöse
Ja,
meiner Schule
du bist
oder
sehr
wo auch immer.
offen, Maya. Also, du bist sehr offen und neugierig für neu und nicht wertend. So kenne ich dich auch. Das schätze ich bei dir auch sehr.
Danke, das ist sehr, sehr nett. Ich, ja, ich meinte eher so ein bisschen auch so diesen, ja, weiß ich nicht, auch so ein bisschen Druck, aber das ist eher vielleicht sowas, was man als Kind spürt in Bezug auf alles, was so ist. Da ist man ja auch irgendwie so, alles sind so in der Findung. Ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen, finde ich so im Nachhinein.
Ja, also ich finde auch, es ist sehr individuell, aber es gab Situationen, wo ich auch gesehen habe, dass es irgendwie, wo wir jetzt drüber sprechen, habe ich eine Szene in meinem Kopf. Der Cousin meines Mannes wurde krank und der war hier in Deutschland in einem Krankenhaus und wir haben ihn besucht. Da waren so viele Menschen. So viel, dass der Patient daneben hatte auch einen Besuch und der sagte: Hören Sie, das ist jetzt, also das ist für mich etwas ganz Neues. Und das Zimmer war voll. Voll. Der hat gesagt: Hören Sie, gehen Sie bitte, das ist zu viel, gehen Sie bitte. Das Zimmer und die Krankenschwester, das war für sie, sie waren irritiert mit so vielen Mengen von Menschen, die da standen. Aber für uns war das völlig selbstverständlich. Wir sind mit drei Autos gefahren, um ihn zu besuchen.
Ja, das stimmt. Das ist ein großer Unterschied. Ich weiß, als ich bei der Geburt meiner jüngsten Tochter, da haben die gesagt, im Kreissaal haben die extra alle darauf aufmerksam gemacht, darf nur eine Person mit dabei sein. Und die meinte, ja, wir mussten das jetzt hier hinschreiben, weil die ausländischen Familien, die bringen 6, 7, 10 Leute mit Essen und allem Möglichen. Und das, die meinten, das stört die anderen. Und ich
Ja.
weiß nicht, aber eigentlich ist es ja eine tolle Sache, ne, wenn man so
Es
ein
ist eine tolle Sache. Ich glaube nicht, dass sie jetzt das, also das ist ja der Unterschied. Ich glaube nicht, dass sie jetzt da bewusst, dass es uns bewusst war, dass wir da jemanden stören. Wir haben das als
Nee,
Selbstverständlichkeit genommen. Das ist selbstverständlich, dass wir so viele sind und einen besuchen. Das ist doch okay.
ist ja auch
So.
total schön.
Es ist schön, aber also was ich sagen möchte, es ist jetzt nicht bewusst. Das sind dann die Unterschiede. Aber wenn man einen erklärt, so und so, das ist für einen zu viel, dann versteht man das und dann zieht man sich zurück. Also so habe ich das wahrgenommen damals. Und jetzt,
Weil man
wenn
das ja auch nicht möchte. Man möchte ja nicht andere
genau.
Leute stören. Darum geht es ja nicht. Man
Genau,
möchte ja
man
die
möchte
Person
das nicht.
besuchen.
Man will, man ist ja wohlwollend. Also ich empfinde das so bei mir und meiner Familie. Wir sind wohlwollend zu den Menschen. Und wenn wir sehen, das stört einer, wenn wir das verstehen, dann tun wir es auch nicht. Nur es ist ja, vielleicht wird das dann von anderen wahrgenommen als Störung. Nur ich möchte das da sensibilisieren. Es ist nicht so gemeint.
Ja, genau.
Nicht ganz bewusst. Aber wenn man im Dialog miteinander ist, so wie wir, ne, mit dir, das ist dann ja ganz klar und alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt.
Was ganz interessant war, du hast mir ja neulich irgendwas geschickt, so von TikTok. Das war die Frau, die gesagt hat, dass sie als Kind die Feuerwehr gerufen hat, weil irgendwas
Ja.
angebrannt ist. Und als die kamen und sie so erleichtert war, haben die als erstes gesagt, siehst du, wie die Drecksausländer hier leben oder so, ne? Und das fand ich, ich konnte das irgendwie total verstehen, wie es ihr auch ergangen ist. Das kam mir direkt total bekannt vor. Also es kann durchaus sein, dass ich solche Sachen auch erlebt habe, so unterschwellig. Ich glaube, nie so offensichtlich, wie sie das beschreibt. Das kenne ich nicht. Aber unterschwellig könnte es gut sein, weil ich konnte mich so identifizieren damit oder so verstehen, was dieses Gefühl war. Das kannte ich.
Enisa Amani ist eine Künstlerin in Deutschland und Sie, also ich habe sie auch neulich kennengelernt. Ich muss sagen, wenn ich ihre Reden über Migration höre, also ich habe sofort, ich war sofort bei ihr. Ich habe das Gefühl gehabt, sie beschreibt die Zustände, die ich auch erlebt habe, die Gefühle, die ich auch erlebt habe. Also sie hat mich sofort erreicht.
Ja.
Und vielleicht können wir über sie noch mehr in anderen Folgen sprechen.
Ja, gerne.
Genau, ist interessant, was sie, und ich finde das gut, dass sie das alles anspricht. Probleme, die Menschen, die Migrationshintergrund haben, die Probleme, die sie in Deutschland haben. Gestern war ich in Bonn und ich habe gesehen, Bonn ist so Multikulti geworden. Es ist, also ich habe russische Sprache gehört, arabische Sprache gehört, ich habe englische Sprache gehört. Deutschland ist ein Einwanderungsland. Es ist schon da.
Ja, ist schon
Wir sind
da.
ein
Schon lange
Einwanderungsland.
da.
Es ist schon lange da. Nur manche Leute erkennen das noch nicht an und machen sich das schwer, aber es ist schon lange da.
Also ich glaube, dass viel zu tun hat mit der Angst vor Identitätsverlust oder dass die eigenen Dinge abhanden kommen. Ich glaube, das ist das, was die Leute bewegt und was sie nicht möchten. Ja, also die Multikulti ist da, ist schon lange da. Aber so dieses wie hieß das früher? Leitkultur. Das war doch mal in der Politik irgendwie so, kam mal zur Sprache. Und das ist irgendwie sowas, wo die Leute sich vielleicht ein bisschen dran festhalten möchten, ne? Dass es sowas gibt wie hier leben wir in Deutschland und hier in Deutschland sind wir so und so, auch wenn es in dem Sinne ja schon gar nicht mehr stimmt. Trotzdem gibt es ja viele Dinge, die auch einem wichtig sind. Also ich weiß, ich persönlich hänge sehr an St. Martin. Ich finde diese Geschichte von St. Martin ganz wunderbar. Und es ist eine, die gibt es in jeder Kultur, in jeder Religion. Dieses ich, es ist, in diesem Fall, es ist kalt. Ja, ich komme daher. Ich habe meinen guten, großen, schweren, warmen Mantel. Da sitzt einer und friert und hat nichts und ich gebe ihm die Hälfte meines Mantels ab. Das ist die Geschichte von St.
Die
Martin.
Geste, ne? Die Geschichte
Das
helfen.
ist, und dann ist es halt jetzt in dem Fall eine Geschichte, eine christliche Geschichte aus dem christlichen Kulturkreis. Aber das feiern wir jedes Jahr an St. Martin. Ich bin noch nie katholisch gewesen, trotzdem finde ich St. Martin total toll. Dafür mache ich die Laternen. Ich gehe damit rum und singe auch die Lieder, die damit zu tun haben und komme an den Platz und dann ist da der St. Martin auf dem Pferd und teilt seinen Mantel und da sitzt der Bettler. Und das ist
Ja.
eine tolle Geschichte. Und wenn dann Leute kommen, die sagen, oh, wir brauchen Multikulti und das schaffen wir jetzt mal ab und es gibt keinen St. Martin mehr, wir machen einfach so Laternenumzug, nennen es das Fest der Lichter ohne jede Bedeutung, dann finde ich das auch schwierig. Und eigentlich, also dann kann man es gleich abschaffen. Und das ist schade.
Ja, ich verstehe dich. Ich kann nachvollziehen, was du fühlst. Ich würde, also der Grund, die Geschichte des St. Martins sehe ich so, da ist ja Hilfe an Bedürftigen zu geben. Und diesen Grundgedanken finden wir auch in anderen
Ja,
Religionen.
genau, das gibt es überall, aber
Und
wieso
das
hier
können
und
wir
nicht
auch
in St.
alle
Martin?
pflegen, diesen
Ja,
Grundgedanken.
aber warum kann man nicht St. Martin haben? Das kann man doch.
Das können wir auch so, also ich persönlich, also ich hatte das Privileg, dass ich in meinem Heimatland mit christlichen Leuten, mit jüdischen Leuten zusammenlebte. Also das war, ich finde, das war, das hat, in der Sowjetunion haben sie das gut hingekriegt, zumindest in meinem Heimatland, weil wir waren immer zusammen. Und wir haben auch immer zusammen gefeiert. Ich erinnere mich an unser Blockhaus. Wir haben Weihnachten gefeiert, alle, die Muslime und die Christliche. Ich habe immer noch Weihnachtsbaum. Ich feiere auch Silvester, ich feiere Ramadan, ich feiere Zuckerfest, Opferfest, alles.
Ja.
Ich habe kein Problem. Ich bin so aufgewachsen.
Ja, das
Es
ist
bedeutet nicht
so.
Verlust, es bedeutet
Nein.
nicht, es ist Gewinn, du
Es ist
nimmst
Gewinn.
etwas
Genau.
davon.
Und man kann das ja auch ruhig alles integrieren. Ich glaube, da ging es mir eher, wenn ich da so unheimliche Widerstände spüre, ist das eher dieses, wir schaffen das jetzt ab, weil wir sind jetzt Multikulti und dann brauchen wir
Ja,
kein St. Martin. Das kommt nicht von den Menschen. die hier mit Migrationshintergrund
Ich
leben.
glaube,
Das
das
kommt von
würden sie
irgendwelchen
eher,
Leuten, die
genau.
sagen, ich möchte gerne besonders weltoffen sein, deshalb müssen wir das jetzt hier abschaffen. Und das finde ich halt oft schwer. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese
Ja,
Angst, die manche
genau.
Leute hier empfinden, vor diesem Kulturverlust, dieses so, was passiert jetzt mit uns? Wir leben hier, keine Ahnung, schon immer und in Deutschland läuft es so, was ja eigentlich auch Quatsch ist. Und ich weiß auch, dass viele Länder ja auch weltoffen sind. Also mein Vater sagt immer, in Jordanien stehen die christlichen Kirchen auf den höchsten Anhöhen. Das sind die besten Plätze. Das ist auch so, obwohl es ja eigentlich ein Land ist, in dem hauptsächlich Muslime leben. Also sorry, wir schweifen ab. Aber
Wir machen einen langen Bogen, aber so ist das, wenn wir miteinander sprechen.
Oh Mann.
Ja, aber auch interessant, ist interessant, ne, dass das als Verlust dann, der Verlust tut natürlich weh. Man möchte den nicht haben. Ich würde das, die Perspektive würde ich wechseln und sagen, alles kann gepflegt werden. Also diese Bräuche, Traditionen, die so viel Positives in das Leben bringen, das alles gibt. Also bei mir in der Familie hat das wunderbar geklappt und ich mache das immer noch. Ich liebe Weihnachtsbaum zu Hause zu haben, den zu riechen, zu schmücken und auch ich liebe Opferfeste und Zukauf, das liebe ich auch. Also ich profitiere von allem sozusagen.
Ja, ist so toll.
Ja, Maja, jetzt haben wir, wie gesagt, einen großen Bogen gemacht, aber jetzt komme ich nochmal mit einer Frage zu dir. Fühlst du dich zu Hause in Deutschland?
Ja, ich würde schon ja sagen. Ich glaube, also ich meine, je älter man wird, desto mehr findet man ja sowieso seine eigene Identität. Ich muss sagen, ich habe ja in den USA studiert, war da einen längeren Zeitraum, also knapp 8 Jahre, glaube ich. Kann ich jetzt aber nicht genau beschwören. Und als ich zurückkam aus den USA, und das ist ja einfach total Multikulti. Jeder, mit dem du sprichst, der erzählt dir, woher seine Familie kommt, und dann hast du da 10 verschiedene Länder, also ungefähr, ne? Und das ist halt sehr, das war für mich sehr angenehm. Ich habe das geliebt, in den USA zu leben, einfach weil alle gleich waren. So, ne? Da gab es überhaupt keinen Unterschied zwischen, woher kommst du, woher komme ich, habe ich hier schon ewig gelebt, und diese
Keine Wertung,
keine
ne?
Wertung. Nee, also nicht, also bestimmt gibt es Wertung, aber ich habe, die ist ganz gering da gewesen, so habe ich das empfunden. Es ist aber auch schon lange her, ich weiß nicht genau, wie das jetzt ist. Letzte Mal war ich in den USA 2009. Das ist lange her. Da ist sehr viel passiert, hat sich sehr viel verändert. Aber was ich sagen wollte, ist, als ich zurückkam, habe ich eine lange Zeit gebraucht, bis ich mich hier wieder richtig zu Hause gefühlt habe. Ich glaube, das war so ein Unterschied. Weil ich glaube, dieses Multikulti, was ich einfach schon kenne, seit ich ein kleines Kind bin, das konnte man da, und das hat man da sowieso gelebt, und das war einfach immer präsent. Und hier war das irgendwie anders,
Selbstverständlich.
weil ich glaube, hier war, es ist doch irgendwie enger hier. Aber das Leben ist viel einfacher, und es ist auch schön, meine ganze Familie, also nicht die ganze, aber der Großteil meiner Familie lebt auch hier. Und ich habe mich dann hier auch eingelebt und möchte jetzt auf gar keinen Fall in den USA leben. Jetzt bin ich froh, wenn
Aber
es vorbei ist.
möchtest du denn dieses Gefühl wieder haben, was du vermisst hast? Dieses Multikulti-Gefühl,
Genau,
was
also
du
das,
beschrieben hast.
ja, also das muss ich sagen, das vermisse ich schon hier. Und das ist auch was, was ich ja, mir einfach total wünsche. Ich habe neulich irgendwann mal online so einen Kurs gemacht oder so eine Challenge, und das war auf Englisch. Und da waren Leute, die kamen nicht mal aus der ganzen Welt. Ich glaube, die kamen aus ganz Europa und ein paar irgendwie aus, ich weiß auch nicht woher. Und das fand ich so schön. Und das war auch irgendwie, da konnte ich irgendwie so aufatmen. Weißt du,
Das
das
wollte ich gerade sagen.
funktioniert.
Du hast mir das Wort genau weggenommen. Ich wollte sagen, man atmet auf. Es ist
Man atmet auf. Das ist
irgendwie
eng.
ist nicht anstrengend.
Und trotzdem identifiziere ich mich auch sehr mit der deutschen Kultur, weil ich das einfach auch kenne. Ich bin einfach hier aufgewachsen, und wir haben das alles gelebt. Die Traditionen, die Deutschen, die haben wir schon gelebt. Vieles ist auch was, was ich jetzt auch weitergebe, weil ich schon auch den Wert einfach von Tradition oder Riten, Ritualen, Im weitesten Sinne, das meine ich jetzt nicht so Hokuspokus,
Mhm.
sondern es ist ja so die Dinge, die so ein Rhythmus, so ein Jahresrhythmus, ja, wie wir das hier leben, das liebe ich total.
Schön. Schön, deine Perspektive zu hören, schön, deine Geschichte zu hören.
Ja, vielen
Ich
Dank.
war interessant, bereichernd. Ja, ich würde dann unseren Zuhörern einen schönen Tag wünschen und sagen, bis zum nächsten. Ich freue mich schon auf Wiederhören.
Ja, genau. Ja, vielen Dank euch allen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wenn es euch gefällt, lasst uns ein Like da oder abonniert den Kanal. Wir freuen uns total. Wir freuen uns auch sehr, sehr von euch zu hören. Also wenn ihr eine Anmerkung habt, eine Idee oder eine Frage, immer, immer gerne. Und ja, wir wünschen euch noch einen ganz schönen Tag, also auch von meiner Seite und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss!